Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL. Heute zur Folge vor dem Spiel gegen Stuttgart und ich habe mir wieder einen Gast besorgt und zwar Yannick von Rund um den Brustring.
Guten Abend, Servus.
Freust du dich schon auf das Spiel am Montag?
Natürlich, klar. Ich freue mich immer, wenn meine Mannschaft spielt und Bochum Stuttgart. Das klingt nicht nur schön, da haben wir Stuttgarter auch positive Erinnerungen dran. Da sind wir ja,
Ja.
haben wir uns da Meisterschaft geschossen.
Ja,
Ja.
stimmt, da war was, ja. Ja, auch jetzt das Hinspiel ist ja auch gar nicht so schlecht für euch ausgegangen. Ein 2-1-Sieg, wobei man da auch sagen muss, also wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, es hätte auch mit etwas mehr Glück für uns ausgehen können.
Definitiv, also ich habe davor nochmal mir das Spiel, die Spielzusammenfassung angeguckt und da hatten wir, ja, wenn ihr eure Chancen besser genutzt hättet, dann wäre da sicherlich auch für euch was drin gewesen.
Ja, dieses altbekannte Problem, die Chancen nicht nutzen, das hatten wir in der Hinrunde oft. In der Rückrunde ist jetzt momentan unsere Offensive irgendwie komplett abgeschalten worden. Aber bei euch, was hat sich denn jetzt, ihr hattet ja dann, ist ja viel passiert, ihr hattet einen Trainerwechsel, ihr habt euren Askar, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Askar Sibar?
Akasiba.
Akasiba, okay. Der ist zu Hertha gewechselt. Was hat sich denn bei euch so verändert? Also, womit können die VfL-Fans rechnen am Montag?
Ja, du hast es ja schon gesagt. Ich denke, der größten Einschnitt hatten wir auf der Trainerbank. Tim Walter wurde kurz vor Weihnachten entlassen. Nach dem 2-2 in Hannover und mit Pellegrino Matarazzo ist ein bis dato eigentlich unbekannter Trainer verpflichtet worden. Er war davor ja bei Hoffenheim Co-Trainer, auch unter Julian Nagelsmann, von dem man sich auch den persönlichen Segen dann auch abgeholt hat, ihn zu verpflichten. Also er war wirklich ein bisschen, ja, klingt jetzt ein bisschen doof, aber er war ein Nobody und damit hat eigentlich auch so wirklich niemand gerechnet. Und aus taktischer Sicht ist das Ganze jetzt einfach ein Stück weit kompakter, dynamischer. Er präferiert so ein bisschen eine Dreierkette, ist nicht so sehr auf den Ballbesitz aus, wie es bei Tim Walter der Fall war, aber dennoch dominant. Dominant aber auch im Sinne, dass man den Gegner auch mal ein bisschen spielen lässt, aber dafür die Räume dann auch sehr eng hält und flexibel verteidigt.
Ja, die Dreierkette hast du jetzt gerade schon angesprochen, aber am Anfang, ich meine, gegen Heidenheim war es, hat er ja am Anfang noch mit einer Viererkette gespielt. Wenn, war, oder
Ja.
da saß er schon auf der Bank, ja. Und hat
Das
dann
hast du schon.
gegen St. Pauli umgestellt, hat generell viel rotiert, trotz dieses 3-0-Sieges. Ja, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, woran das vielleicht lag und ob das uns jetzt wieder am Montag erwarten könnte, weil es ist wieder ein 3-0-Sieg und jetzt ein Auswärtsspiel. Könnte passen.
Wir hatten natürlich auch viele Verletzungsgeschichten. Marc-Oliver Kempf war da sicherlich so eine Sache. Im Trainingslager hatte sich dann auch noch Holger Badstuber verletzt. Und dadurch war er auch schon ein Stück weit gezwungen zu rotieren. Aber er ist auch ein Trainer, der seine Mannschaft auch entsprechend dem Gegner aufstellt. Also da guckt er dann auch, was hat der. Also ist zumindest mein Eindruck, wie spielt der Gegner und entsprechend wird dann eben auch mit Dreierkette gespielt, die dann auch mal im Verlauf des Spiels zu einer Viererkette wird. Also es ist alles sehr, sehr dynamisch und kompakt und die präferierte Form, das hat man auch, sieht man auch in seinen Trainings, ist dann schon die Dreierkette, aber in Leverkusen als Beispiel im Pokal haben wir dann auch mit einer Viererkette zeitweise gespielt, wobei die dann auch im Laufe des Spiels erst auch eher zur Fünferkette eigentlich geworden ist. Also da ist er wirklich sehr, sehr dynamisch und kompakt, flexibel unterwegs, unser Trainer.
Also auch nur.
Was euch erwartet?
Ach so,
Ja,
ja.
was euch erwartet? Ja, klar. Ja, sicherlich eine Mannschaft, die natürlich unter großem Druck steht. Unser Ziel, ich denke, das kann man frei und offen so sagen. Wir haben sicherlich auch die individuelle Qualität im Kader und treffen dann wahrscheinlich auf eine Mannschaft. Ihr müsst gucken, dass ihr die Punkte noch holt,
Ja, auf jeden
dass
Fall.
ihr den Klassenerhalt schafft. Bei euch im Stadion ist immer eine sehr besondere Atmosphäre und Platz stehen, ja, doch, kann man, denke ich, auch ganz neidlos anerkennen. Bochum war auch schon zu Bundesliga-Zeiten immer was ganz Besonderes. Allgemein der Pott ist
Dankeschön.
ja immer ganz, ganz gut unterwegs. Aber wir haben natürlich bei uns auch Spieler, die das kennen, die damit umgehen können. Stichwort Mario Gomez, Daniel Didavi. Da sind viele Jungs dabei, die auch schon das ein oder andere Bundesligaspiel auf dem Buckel haben und Gonzo Castro natürlich. Also wird spannend und natürlich auch das ein oder andere Talent werdet ihr zu sehen bekommen oder den ein oder anderen Spieler, der euch vielleicht noch nicht so viel sagt.
Das ist natürlich generell beim VfB, das ist mir schon damals aufgefallen, ich glaube 2016 wart ihr das letzte Mal in der zweiten Liga. Viele Talente, also relativ gutes Scouting habt ihr auf jeden Fall. Und das auch so, also da sind ja wirklich Spieler dabei, die hat man, also die kannte man vorher so gar nicht. Silas zum Beispiel und ja, die sind, also die bringen ja Stärken mit, also ich glaube nicht viele Vereine hatten diese Spieler auf dem Zettel und jetzt sind sie beim VfB und sind auch gute Verstärkungen oder halt ja Joker, je nachdem, wie sie eingesetzt werden. So, dann.
Silas erwähnt, natürlich auch einer der, ich glaube, jetzt muss ich gerade überlegen, ist es einer unserer Rekordtransfers?
Ja,
Auf jeden Fall
Rekordtransfer.
sehr, sehr viel Geld bezahlt. Er ist, glaube ich, einer der teuerste Transfer in der Zweitliga-Geschichte. Ist ein sehr hochtalentierter junger Mann. Hat eine große Dynamik. Sehr, sehr schneller Spieler. Bisschen ein paar Schwächen hat er noch im Abschluss. Da muss er noch an sich arbeiten, aber er ist auch erst 19 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Aber ja, also durchaus ein Spieler, der dann auch in den letzten Partien immer mal wieder positiv aufgefallen ist und der auch einen Anteil daran hatte, dass wir kein Spiel bisher jetzt auch verloren haben, sieht man mal von diesem Pokalspiel in Leverkusen ab.
So, da war jetzt kurz ein Cut, weil ihr habt es ja selber gehört, da war ein leichtes mechanisches Geräusch im Hintergrund, aber ich hoffe, das hat sich jetzt alles wieder gelegt. Ja, die Spiele, jetzt, du hast gerade gesagt, dass Silas auch einen Anteil daran hatte, dass ihr jetzt auch unter dem neuen Trainer die ganzen Spiele nicht verloren habt. Hat sich dann irgendein anderer Spieler vielleicht rauskristallisiert, vielleicht auch der unter Tim Walter gar nicht so zum Zug gekommen ist, der jetzt doch eine tragende Rolle übernommen hat?
Also da ist auf jeden Fall, wenn du es so fragst, Atakan Karasor ein Spieler, der in der sehr blass gewirkt hat, obwohl es ja eigentlich auch ein Wunschspieler von Tim Walter war, kam er ja mit ihm aus Kiel und er hatte ein bisschen Startschwierigkeiten. Ich denke, so kann man es sagen, hat dann auch den einen oder anderen Fehler gemacht im Spiel, stand oft in der Kritik. Und gerade auch, ich habe es ja vorhin kurz angeschnitten, die Umstellung auf die Dreierkette, in der er jetzt auch meistens eine zentrale Position als eine Art Libero einnimmt, das hat ihm schon sehr, sehr gut getan und entspricht auch so ein Stück weit seinem Spielstil. Er ist sehr passstark und hat auch ein gewisses taktisches Verständnis. Da muss man auf jeden Fall noch zwei weitere Spieler, denke ich mal, nennen. Der eine ist Wataru Endo, den wir aus Belgien verpflichtet haben, der auch anfangs so ein bisschen Startschwierigkeiten hatte, dann aber auch schon unter Tim Walter zum Stammspieler gleich nach seinem ersten Einsatz geworden ist und jetzt auch unter dem neuen Trainer so ein Stück weit noch mal einen kleinen Leistungsschub bekommen hat.
Ja, du
Last
hast.
but least Mario Gomez natürlich, der jetzt auch so eine kleine Krise in der Hinrunde hatte, was die Tore angeht. Und jetzt auch in den letzten Spielen in St. Pauli gegen Aue und auch gegen Heidenheim getroffen hat und sichtlich gelöster wirkt und auch wieder so ein Stück weit sein Selbstbewusstsein zurückbekommen hat, wobei das bei ihm eigentlich auch immer da war. Also er ist ja auch schon ein alter Hase in dem Geschäft und
Ja.
Mario Gomez in der Mannschaft hat, was er kann, was er nicht kann.
Das ist jetzt natürlich gut, dass er dann wieder sein Selbstvertrauen bekommen hat, kurz bevor man gegen Bochum spielt, gegen mit die schlechteste Defensive der Liga. Das ist ganz gut. Ja, aber
Ja.
du hast jetzt gerade sogar schon einen ehemaligen Bochumer angesprochen, also einen Spieler mit Bochumer Vergangenheit, und zwar Karazor.
Passau, ja.
Name ist nicht so meine Stärke vom Verein.
Ist nicht so deins, kein Problem. Alles gut.
Also kein Spieler, der jetzt seinen ersten Profiminuten hier gesammelt hat, sondern bei uns ausgebildet wurde und dann schlicht und einfach für zu schlecht befunden wurde. Das ist ja auch sowas, worüber sich jetzt viele VfL-Fans ärgern, dass er damals, ja, dass ihm damals kein Vertrag gegeben wurde, genauso wie bei Gündogan. Und ja, dann kann man da auch mal ein Auge auf ihn werfen, wenn er sich jetzt wieder ein bisschen aufblüht und seine Rolle gefunden hat beim VfB. Wobei man aber jetzt auch eigentlich sagen muss, dass der VfB relativ auswärts schwach ist, oder?
Ja, also das letzte Auswärtsspiel haben wir im Oktober gewonnen
Ja,
oder
ausgerechnet in
September, auf jeden
Bielefeld.
Fall im Herbst in Bielefeld. Also tatsächlich auch gegen eigentlich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Bisschen ja so die Überraschungsmannschaft der Saison. Schwäche, die sich auch so wie ein roter Faden durch unsere Saison zieht, dass wir auswärts irgendwie es nicht schaffen. Das, was wir jetzt zu Hause bringen, dort eben auch hinzubekommen. Und das ist sicherlich für euch ein großer, großer Vorteil, dass wir eben diese Auswärtsschwäche haben. Und es ist auch schwer, da die richtigen Gründe zu finden. Sind es die Plätze in der zweiten Liga, wurde auch vor ein paar Tagen stand das mal in der Gazette drin, dass die Plätze halt zu eng sind, die Stimmung und alles Mögliche. Aber das finde ich jetzt. Das darf als Ausrede nicht zählen, weil auch wenn du in der Bundesliga spielst, hast du Stadien, wo einfach eine besondere Atmosphäre herrscht und wo dann vielleicht auch mal der Platz nicht der beste ist. Also das ist sicher eine große Schwäche in der Saison und die müssen wir auch schnellstmöglich beheben, weil du musst auch auswärts deine Punkte holen, um aufzusteigen direkt.
Ja, das wäre dann auch gleich direkt meine nächste Frage gewesen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass der VfB sich gegen Teams vor allem schwerer tut, die hart in die Zweikämpfe gehen, die diese annehmen und auch irgendwo ein bisschen diese Mentalität der zweiten Liga verinnerlicht haben. Du hast es gerade irgendwo selber angesprochen, dass das schon thematisiert wurde bei euch, aber könnte es auch sein, dass die Mannschaft oder ein Teil der Mannschaft gar nicht so richtig angekommen ist in der zweiten Liga oder bis jetzt nicht angekommen war und nicht richtig diese Spielweise angenommen hat?
Sicherlich kann das durchaus sein. Ich habe es ja vorhin auch kurz erwähnt gehabt. Wir haben natürlich viele Spieler bei uns im Kader, die schon mehrere Jahre Bundesliga-Erfahrung hinter sich haben und die da vielleicht auch ein Stück weit ein Problem hatten. Anfangs auch mit der Körperlichkeit, mit dem Spielstil, den einige Mannschaften auch gegen uns an den Tag legen. Also, wenn ich mich da an das letzte Spiel gegen Aue zu Hause erinnere, die Auer sind dann wirklich auch mit 6 Mann um 16er gestanden und das ist natürlich auch relativ schwer, da dann auch durchzukommen und diesen Abwehrriegel zu durchbrechen. Und noch schwerer wird es dann halt, wenn du das auswärts machen musst. Aber ich sehe die Frage, um auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Wenn wir jetzt von der Hinrunde sprechen, hätte ich gesagt, ja, durchaus, dass es da den einen oder anderen Spieler gibt, der es vielleicht noch nicht verinnerlicht hat. Jetzt auch in Anbetracht dessen, dass wir mit Pellegrino Matarazzo da jetzt auch einen neuen Trainer bekommen haben, nochmal einen neuen Impuls auch gesetzt haben, würde ich sagen, eigentlich alle in der Mannschaft haben das verinnerlicht und haben auch das Ziel verinnerlicht, sind selbstkritisch und wissen, dass sie da sich einfach auswärts mehr reinhauen müssen.
Also vielleicht auch einfach in der Hinrunde ein bisschen Selbstüberschätzung, also das Ganze zu locker genommen, nicht so richtig, also gedacht, man macht das schon, weil
Man hat, ja,
der Kader,
man
also
hatte manchmal einen Eindruck schon
ja,
in dem einen oder anderen Spiel.
weil mit dem HSV zusammen ist das ja, eigentlich ist der Kader sogar noch besser als der vom HSV und die Tabellensituation passt dann ja gar nicht zu dem, was man sich eigentlich vorgestellt hat, deswegen dann ja auch wahrscheinlich die Trainerentlassung. Und weil ich, also wenn man das von außerhalb so mitbekommen hat, auch gab es denn andere Gründe dann noch für die Trainerentlassung damals?
Es wird dann natürlich im Zuge dessen immer viel geschrieben. In Bochum ist das vielleicht auch nicht anders wie in Stuttgart. Da werden viele Gerüchte gestreut. Da gibt es dann Insider-Infos. Man hat aber aus einigen verlässlichen Quellen gehört, dass der ein oder andere Spieler mit der Art und Weise, wie Tim Walter auch aufgetreten ist, wie er seine Ansprachen gehalten hat, nicht klargekommen ist. Also auf gut Deutsch gesagt, einige Teile der Mannschaft haben sich von ihm abgewendet, was ja im heutigen Fußball dann auch ein Stück weit das Todesurteil für jeden Trainer ist, um es
Ja,
mal krass auszudrücken.
das hatten wir ja
Und
letztens erst hier mit Robin Dutt.
ich denke, jeder, der Tim Walter kennt, weiß natürlich auch, wie er auftritt in der Öffentlichkeit. Natürlich ist das auch so ein bisschen Taktik und Kalkül, um vielleicht auch von der Mannschaft abzulenken, aber es wurde wohl zum Schluss hin sehr, sehr schwierig und letztendlich wurde seitens des Vereins dann auch bekannt gegeben oder kommuniziert, dass es wohl auch unterschiedliche Auffassungen gab. Wie kann man die Mannschaft weiterentwickeln? Also die Verantwortlichen sahen da wohl auch in diesem Punkt keine Zukunft mehr, also dass er die Mannschaft wirklich auch weiterentwickeln kann.
Ja, okay. Ja, was dann aber auch verwunderlich ist, weil im Grunde hatte man in Kiel das Gefühl, dass Tim Walter so eine Mannschaft ja sehr wohl irgendwo entwickeln kann und denen auch einen klaren Stempel aufdrücken kann. Und dann hat es irgendwie beim VfB einfach nicht sein sollen. Wenn er halt dann natürlich nicht bei der Mannschaft ankommt, ist das ja auch irgendwo da klar, denke
Das
ich.
weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich bin natürlich nicht nah an der Mannschaft dran. Ich habe auch mit keinem Spieler gesprochen. Da müsste man sicherlich den einen oder anderen Spieler mal befragen. Aber du hast ja auch gerade den Vergleich mit Kiel. Ich glaube, Kiel ist natürlich auch nochmal eine andere, ohne jetzt respektlos zu wirken, eine andere Geschichte. Es ist ein Verein, der eigentlich jedes Jahr um den Klassenerhalt kämpft und Ansprüche und Ziele hat. Da kannst du vielleicht auch als Trainer tatsächlich freier arbeiten. In Stuttgart ist es halt so, durch den erneuten Abstieg, Rücktritt von Wolfgang Dietrich. Wir haben ein sehr, sehr turbulentes Jahr 2019 hinter uns. Und der Anspruch ist einfach, wieder in die erste Liga zu kommen. Das ist einfach da, der ist bei den Fans da, der ist beim Umfeld da, der ist bei den Verantwortlichen auch ganz klar kommuniziert worden. Und da ist ein neuer Trainer nicht ganz so einfach,
Ja,
um ihn
das.
mal so ein bisschen auch zu verteidigen. In allererster Linie will ich aber auch die Mannschaft da in die Pflicht nehmen. Also das war wirklich auch teilweise großer Murks, der da gespielt wurde. Wir haben zwar bis auf das Spiel in Hamburg keine deutliche Niederlage erlitten, aber wenn du halt zu Hause gegen Kiel und gegen Wien Wiesbaden verlierst und willst eigentlich direkt aufsteigen, dann ist das schon, da musst du dich schon fragen, okay, was läuft da schief? Haben es alle verinnerlicht? Ja.
Ja, Kiel ist dann ja auch einfach, hast du ja auch schon gesagt, eine ruhigere Medienlandschaft, wo man dann viel, viel ruhiger arbeiten kann. Der VfB steht im Fokus. Du hast jetzt auch gesagt, also das klare Ziel ist Aufstieg. Es geht ja auch gar nichts anderes mit so einem Kader, mit diesem Etat, den der VfB hat. Da muss man einfach auf kurz oder lang, eigentlich eher auf kurz, wieder in die Bundesliga kommen. Und dann ist es für einen Trainer wie Tim Walter, der eigentlich im Profifußball bis auf seine Station in Kiel relativ unerfahren ist und solche Vereine wie den VfB eigentlich gar nicht als Cheftrainer kennt, natürlich immer schwierig, da sich dann, ja, da sich reinzuleben und da zurechtzukommen. Und wenn dann die Mannschaft sowas dann noch macht, hat der Trainer ja gar keine Chance mehr. Du hast es auch gerade schon gesagt, heutzutage vor allem hat die Mannschaft so viel Macht, was man ja auch bei uns, wie ich gerade schon gesagt habe, gesehen hat, bei Robin Dutt, wo dann die Mannschaft irgendwann die Taktik selber gemacht hat in der Halbzeitpause. Also das sind so Sachen, da weißt du als Trainer, jetzt ist es vorbei.
Das kennt ihr ja dann auch ganz gut, diese Thematik.
Ja.
Also das ist sehr, sehr schwer,
Ja, auf jeden Fall.
dann auch
Da können die Trainer einem auch
objektiv zu
irgendwo leid
beurteilen.
tun. Ja, das auch.
Ein Stück weit ja, ein Stück weit ja. Wobei man auch sagen muss, bei Tim Walter natürlich auch aufgrund seiner Außendarstellung, er sich da auch selber so die Eier ins Nest gelegt hat, würde ich mal sagen. Hat sich keinen Gefallen damit getan.
Das ist dann ärgerlich, auch irgendwo dumm, wenn man sich dann selber da noch so ins Bein schießt. Kommen wir aber nochmal eben zurück zum Spiel jetzt am Montag. Wie glaubst du denn, könnte der VfL den Favoriten jetzt am Montag Stuttgart schlagen? Also wo sind da eure Schwachstellen? Wie kann man die ausnutzen?
Ja, wir haben von der Auswärtsschwäche gesprochen, jetzt taktische Sicht, sicherlich über Standards. Da haben wir oft Probleme gehabt, diese zu verteidigen. Es ist natürlich auch so, dass wir entsprechend auch ein sehr kompaktes Gegenpressing spielen. Also ja, lange Bälle, schnelle Leute. Da denke ich jetzt gerade an Djawula bei euch,
Ja.
der ja auch schmächtig für Alarm gesorgt hat und auch zwei dicke Chancen hatte, die er auch im Normalfall eigentlich nutzt.
Ja,
Also
aktuell
er ist sicherlich.
ist
Also er wäre auch bei euch so derjenige, wo ich jetzt sage, okay, das ist sicherlich auch ein Schlüsselspieler. Aktuell glaube ich nicht, gerade nicht so, aber aktuell habt ihr ja auch das ein oder andere Problem im gesamten Kader,
Kann man so
also im
sagen, ja.
Kollektiv. Ja, ich bin da leider auch nicht so nah genug dran. Ja, mit Leidenschaft, mit Kampf. Das sind jetzt so diese Stammtischparolen, aber ich finde, damit kann man so einer Mannschaft wie uns auch wehtun, uns auf die Füße uns zustellen, aggressiv angehen, nicht zu sehr, ist alles immer so leicht gesagt, aber das sind sicherlich so Punkte, wie man auch uns besiegen kann letztendlich. Und natürlich, wie gesagt, über Standards und über Konter, so die klassische Folge eigentlich, die man vielleicht als vermeintlich schwächerer Gegner dann auch gegen einen übermächtigen großen Gegner hat im Fußball.
Dann bin ich mal gespannt, ob das auch so vom Trainerteam erkannt wird und umgesetzt wird. Eigentlich die Spieler, vor allem für die Standards, haben wir jetzt mit Robert Julia einen bekommen im Winter, der das dann aus, also der da für gefährliche Standards sorgen kann, kämpferisch. Also Mvula ist jetzt momentan halt absolut in der Formkrise. Der ärgert sich auch über jeden Abschluss, den er nicht ins Tor bringt. Also davon gibt es in letzter Zeit sehr viele, da er überhastet abschließt. Hoffen wir natürlich mal, dass es jetzt gegen Stuttgart, also aus meiner Sicht hoffe ich das natürlich, dass es gegen Stuttgart der Knoten platzt. Aber ist auch so ein Spieler, der eben das Kämpferische mitbringt, mittlerweile auch mit nach hinten arbeitet und vorne sich wirklich in jeden Zweikampf haut und deswegen am Ende des Spiels immer so kaputt ist, jetzt gegen Wiesbaden. Hat er es noch nicht mal mehr geschafft, einen 5-Meter-Sprint anzusetzen in den letzten Minuten, weil er sich so aufgereibt hat und wirklich jeden Zweikampf angenommen hat. Und mit Simon Zoller haben wir, denke ich, auch da so einen Spieler, der eben das Kämpferische mitbringt und wirklich jedem Gegner irgendwo wehtun kann, weil der Typ hat, glaube ich, eine Ausdauer wie ein Pferd und bevor der Schmerzen hat, hat der Gegner gar keine Kraft mehr irgendwo. Also bin ich mal gespannt, wie diese Faktoren dann da auf das Spiel Einfluss nehmen.
Hat es ja gegen Hamburg auch gesehen. Also, obwohl ihr das Spiel verloren habt, bis zur 1-0-Führung wart ihr eigentlich echt auch gut im Spiel. Und wenn ihr da noch ein bisschen konsequenter agiert hättet, wäre das sicherlich auch das eine oder andere drin gewesen für euch.
Ja,
Ist ja nach hinten losgegangen, der Schuss, aber man muss auch fairerweise sagen, Hamburg aktuell sicherlich die stärkste Mannschaft in Liga 2, meiner Meinung nach. Sogar noch stärker als Bielefeld und wir.
Der HSV hat das angenommen jetzt und die haben sich auch im Sommer und jetzt auch im Winter nochmal gezielt verstärkt und vor allem für einen Zweitligaspieler geholt. Und das merkt man dann jetzt. Ja, das war bei dem Spiel auch einfach ärgerlich. Man macht das 1-0 und kriegt dann durch einen Sonntagsschuss das 1-1. Und dann, ja, war die Mannschaft komplett verunsichert, hatte vielleicht auch irgendwo keine Kraft mehr. Und dann durch ein.
Verliert den Faden dann
Ja,
halt. Und wenn
ja.
man dann eh schon angeschlagen ist, ich kenne es aus der letzten Saison, wo wir abgestiegen sind, dann das tut einer Mannschaft dann einfach nicht gut, wenn dann prompt der Ausgleich fällt.
Ja.
Ich sehe durchaus Chancen für euch. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr da
Ich meine,
komplett.
wir haben gegen Bayern 85 Minuten 1-0 geführt. Also irgendwo sollten wir gegen jede Mannschaft da was schaffen können. Also zumindest in Deutschland. Wobei man da auch sagen muss, dass das die schlechtesten Bayern seit Jahren, glaube ich, waren. Aber die Leistung hat trotzdem gestimmt. Was erwartest du denn im Allgemeinen vom Spiel und generell, vielleicht auch von deinem VfB jetzt für Montag?
Ich erwarte, ja, ich erwarte, dass sie sich zusammenreißen, dass sie ein gutes Spiel zeigen, dass sie mit einer entsprechenden Körpersprache auch auswärts agieren, dass sie diesen Schwung jetzt aus den Heimspielen mal übertragen in ein fremdes Stadion. Ich meine, es werden auch sicherlich Es wird auch sicherlich der ein oder andere VfB-Fan vor Ort sein. Also die Unterstützung ist ihnen auch auswärts immer gewiss. Darauf können sie es nicht schieben. Ja, und ich erwarte einfach, dass auswärts, so wie ich es gerade gesagt habe, wie zu Hause dann auch die individuelle Stärke vielleicht mal gezeigt wird und wir dadurch dann vielleicht auch mal einen Dreier mit nach Stuttgart nehmen können.
Ja,
Nach langer Zeit. Langer Zeit.
ja.
Das erwarte ich.
Das
Und
könnt ihr hoffen. Ich hoffe das nicht.
ja, ist es natürlich auch ein bisschen komisch, das jetzt hier so zu sagen, aber gut, ja,
Nee.
natürlich, das erwarte ich aus meiner Fansicht spreche.
Ja.
Dass die Jungs da schon einen Dreier holen, weil wir brauchen die Punkte. Ihr dürft gerne danach auch wieder punkten. Ich wünsche euch wirklich auch von Herzen, dass ihr die Klasse haltet. Bochum ist für mich eigentlich auch ein gefühlter Erstligist.
Ach ja.
Und richtig eine Katastrophe, wenn ihr da womöglich, ich will es gar nicht aussprechen, aber
Ach,
wenn das vielleicht da.
so ein Abstieg wäre finanziell der Knockout für uns. Also davon würden wir uns nicht mehr erholen. Vielleicht würde man dann unten, wie Braunschweig jetzt, die großen Investitionen tätigen. Und wenn man dann halt den Aufstieg nicht schafft, dann ja, denke ich mal, läuft es kurz oder lang
Ich würde es
hinaus.
auf jeden Fall nicht wünschen, aber jetzt am Montag, so leid es mir tut, natürlich 3 Punkte, weil wir brauchen die auch. Wir müssen auch wieder hoch.
So ist Fußball, ne? Das wäre ja doof, wenn man
Ja, klar.
da, wenn sich da Fans unterschiedlicher Vereine einer Meinung wären. Aber ich
Natürlich.
muss jetzt eine Frage stellen. Das tut mir auch einfach leid, dass ich die jetzt stelle, weil die ist ein bisschen gemein und macht sich ein bisschen jetzt darüber lustig. Aber meinst du denn, dass am Montag ein Tor von Mario Gomez durch den Video Assistant aberkannt wird?
Kein Problem. Nö, glaube ich nicht, weil er hat es ja jetzt die letzten Spiele über bewiesen, dass es auch ohne Video Assistant kann. Und ich glaube mittlerweile, es gab ja auch die eine oder andere Änderung jetzt in der Winterpause, agiert er nicht mehr so ganz aggressiv, der Video Assistant. Also ich glaube schon, dass wenn er auf dem Platz steht, er sicherlich fürs ein oder andere Tor gut ist und das dann auch zählt. Also.
Gerne, aber nicht am Montag. Also er kann gerne immer für ein Tor gut sein, aber nicht am Montag. Ja,
Nicht am Montag, okay.
dann komme ich auch direkt zur Abschlussfrage. Dein Tipp fürs Spiel?
Ein Tipp, ich sag mal, ein knappes 1:2 für uns.
Was auch sonst. Also ich habe hier noch nicht erlebt, dass ein Gegner
Ne?
für den VfL getippt hat. Also ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig, weil die Leistung gegen Wiesbaden war okay. Die war jetzt aber nicht gut. Es war halt so ein klassisches Spiel zweier Abstiegskandidaten. Deswegen, wenn man so spielt und dann wieder genauso viele Chancen zulässt, da hat der VfB einfach die Qualitäten und dann gehen davon, keine Ahnung, wie viele Chancen wir zugelassen haben bei Wiesbaden, geht dann irgendeine auf jeden Fall rein. Und wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, findet unsere Offensive irgendwie gar nicht mehr statt. Deswegen hoffe ich halt mal wieder auf so ein dreckiges 1:0. Ich glaube, das ist mein Dauertipp, die letzten 3 Spiele. Einfach, ja, irgendwie 90. Minute, das wünsche ich mir immer noch so. 90. plus 3, so ein richtig hässliches Kopfballtor nach einer Ecke, so die einzige Ecke von uns im Spiel. Irgendwie sowas.
Hoffen wir mal, dass, also ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber wir werden es sehen. Wir sind auch so ein bisschen eine Wundertüte gerade auswärts.
Ja, wir generell, wir sind eine Wundertüte im Allgemeinen, wobei wir ja der Heimstand